Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir wollen heute wieder weitermachen mit dem Philipperbrief. Heute wollen wir uns die Verse 19 bis 26 anschauen im ersten Kapitel. Und das Thema wird heute lauten: Was ist eigentlich das Wichtigste? Also, was ist das Wichtigste, was es gibt? Was ist so wichtig, dass es nichts Wichtigeres mehr gibt? Was ist das Allerwichtigste? Und heute haben wir drei Punkte, beziehungsweise drei Fragen. Die erste Frage wird lauten: Was meint Paulus eigentlich mit Rettung? Also wir werden das gleich hören in Vers 19, da sagt Paulus, dass er gerettet wird. Wir werden kurz darauf eingehen, was Paulus damit meinen könnte. Und die zweite Frage wird lauten: Was ist denn eigentlich für Paulus das Entscheidende? Worauf kommt es ihn wirklich an? Und das sind dann die Verse 20 bis 21. Und die letzte Frage wird lauten: Was soll Paulus sich wünschen? Das Leben oder den Tod? Und das sind dann die Verse 22 bis 26. Zuerst wollen wir den ganzen Abschnitt gemeinsam lesen. Philipper 1, 12 bis 26. Und unser Predigtabschnitt beginnt dann ab Vers 19. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass bei der ganzen kaiserlichen Wache und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, aber andere aus guter Gesinnung. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen verkünden den Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken. Aber was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass dies zu meiner Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Körper, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich gar nicht, was ich mir wünschen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was ja auch viel besser wäre. Aber andererseits ist es nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Ja, gehen wir gleich zu Vers 19. Was meint Paulus eigentlich mit dieser Rettung? Also, dass ihm das zur Rettung ausschlägt. Also das, was er im Moment durchmacht, dass er im Gefängnis ist, dass das zu seiner Rettung führt. Was soll das für eine Rettung sein? Und es gibt verschiedene Auslegungen dazu. Manche sagen, Paulus meint damit, dass er vor dem Tod gerettet wird. In gewissem Maße ist Paulus ja in Lebensgefahr. Also er ist im Gefängnis und er muss mit seiner Hinrichtung rechnen. Und deswegen sagen manche Ausleger, dadurch, dass die Philipper für Paulus beten und dass der Heilige Geist ihm beisteht, dadurch wird er letztlich gerettet vor seinem Tod, vor seiner Hinrichtung. Und was dafür sprechen könnte, ist Vers 25. Da sagt Paulus nämlich, dass er überzeugt ist. Er sagt, dass er überzeugt ist, dass er bleiben wird bei den Philippern, um sie dann im Glauben zu fördern. Und dazu muss er natürlich am Leben bleiben, sonst kann er ihnen natürlich nicht im Glauben helfen. Und er sagt nicht nur, dass er davon überzeugt ist, er sagt sogar, ich weiß, dass das so ist. Ich weiß es, sagt er sogar. Genauso wie in Vers 19, da sagt er auch, ich weiß, dass das zu meiner Rettung ausschlagen wird. Und dann Vers 25 wieder, ich weiß, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Also Paulus ist wirklich sehr davon überzeugt. Oder gucken wir Kapitel 2, Vers 24. 24. Ich bin voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Und das wäre dann eigentlich ein schönes Happy End, oder? Paulus wäre wieder mal dem Tod entkommen und es wäre nicht das erste Mal gewesen. Paulus war schon oft in Todesgefahr gewesen. Er hat das mal an die Korinther geschrieben, dass er in Seenot war oder dass er sogar mal gesteinigt wurde und es trotzdem überlebt hat. Und hier könnte man das wieder so sagen, naja, Paulus ist im Gefängnis, ihm droht die Hinrichtung und durch Gottes Gnade wird Paulus hier gerettet. Jetzt gibt es aber Ausleger, die sehen das anders, die sagen, nein, Paulus will hier etwas anderes sagen. Er will nämlich nicht sagen, dass er vom Tod gerettet wird, er will hier sagen, ja, dass er von der Hölle gerettet wird. Also Paulus geht es hier um sein Seelenheil. Und diese Vertreter verweisen auf Hiob 13, da sagt Hiob nämlich auch so etwas in der Richtung. Also in Hiob 13, Hiob geht es sehr schlecht, er muss leiden und er diskutiert mit seinen Freunden. Und dann sagt er in Hiob 13, Vers 5, oh, dass ihr doch schweigen könntet, das würde euch als Weisheit angerechnet. Also man merkt, wie die Atmosphäre dort ist. Und dann sagt er in Vers 15, siehe, Gott soll mich töten. Das sagt Hiob. Gott soll mich töten, ich will auf ihn warten, nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Also Hiob sagt, dass ich unschuldig bin, das ist nicht einfach nur leeres Gerede. Das sage ich nicht nur zu euch, sondern wenn ich sterbe, dann werde ich das auch vor Gott sagen. Ich werde das vor Gott bekennen, dass ich unschuldig bin und ich weiß, dass Gott gerecht ist. Und dann kommt Vers 16, der entscheidende Vers, sagt Hiob, und das wird mir zur Rettung dienen. Das wird mir zur Rettung dienen, denn kein Gottloser kommt vor sein Angesicht. Und Hiob geht es hier nicht um die Rettung vor seinem Tod. Nein, es geht darum, dass Hiob sagt, ich werde vor Gott bestehen. Oder wir denken an den Psalmisten, Psalm 1, Vers 5, darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und wie gesagt, Hiob ist davon überzeugt, dass er bestehen wird. Und das Interessante ist nun, dass der Wortlaut hier der gleiche ist, den Paulus hier hat. Also es ist im Griechischen der gleiche Wortlaut. Hiob sagt, das wird mir zur Rettung dienen, und Paulus sagt es auch in diesem Vers. Und dann sagen Ausleger, naja, das hat Paulus jetzt zitiert, und wenn er das zitiert hat, dann wird er wohl das im Hinterkopf haben, die Situation von Hiob, und da meint Paulus das wohl auch selbst, dass er sagen will, ich bin im Gefängnis, aber selbst die Tatsache, dass ich im Gefängnis bin, dass mir sogar die Hinrichtung droht, die kann da nichts dran ändern, dass ich letztlich vor Gott gerettet werde, also dass ich nicht in die Verdammnis komme. Paulus hat das ja schon an die Philipper geschrieben. Wir erinnern uns in Vers 6, da hat er geschrieben, dass Gott das Werk mit ihnen angefangen hat, also dass die Philipper zum Glauben gekommen sind. Das hat Gott gemacht. Gott hat sie bekehrt und Gott wird dieses Werk auch vollenden. Ja, Gott hat es angefangen und Gott wird es auch vollenden. Wir kennen alle den Vers 12 an Kapitel 2, da sagt Paulus zu den Philippern, darum meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern vielmehr in meiner Abwesenheit, erarbeitet eure Rettung. Dann haben wir wieder das Wort Rettung. Erarbeitet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Was Paulus hier natürlich meint, ist das Heil. Ja? Und dann sagt er auch, er fordert sie nicht nur dazu auf, er sagt auch, eure Rettung ist sicher. Warum? Weil Gott hat das angefangen in euch und Gott wird es vollenden. Und wenn Gott es vollenden wird, dann kann ihn niemand daran hindern. Ich habe diesen Vers schon mal vorgelesen. Jesus sagt das in Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Okay, das ist der Zustand halt. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Warum? Weil niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Warum? Weil mein Vater, der sie mir gegeben hat, er ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen, noch nicht mal ich selbst. Und deswegen ist das Heil sicher. Das schreibt er zu den Philippern. Und er sagt dann ja auch, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und man darf ja nicht vergessen, das ist eine Gemeinde, die leiden muss. Das ist eine Gemeinde, die in der Verfolgung steht. Und Paulus fordert sie auf, dass sie kämpfen sollen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen sollen, dass sie sich Paulus zum Vorbild nehmen sollen. Aber Paulus sagt jetzt, er ist auch noch nicht am Ziel. Also Paulus sagt jetzt nicht, liebe Philippa, ich bin am Ziel angelangt und jetzt strengt euch an, dass ihr das auch erreicht. Paulus sagt, ich greife jetzt mal vor aufs dritte Kapitel im Philipperbrief, ich habe es noch nicht erlangt. Ich bin auch noch nicht vollendet. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes. Und Paulus fordert dann die Philipper dazu auf, dass sie auch diese Einstellung haben sollen. Und Paulus möchte den Philippern Hoffnung machen, dass ihr Heil sicher ist, dass sie es nicht verlieren können. Und nun könnte es sein, dass Paulus das in Vers 19 auch sagen will. Also, dass er zu ihnen sagen möchte, bei mir ist es auch so. Ich bin im Gefängnis, aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn selbst das wird letztendlich auch zu meinem Heil dienen. Und er erwähnt dann ja auch ihre Gebete und den Beistand des Heiligen Geistes. Denn ohne den Heiligen Geist könnte keiner gerettet werden. Ohne den Heiligen Geist könnte keiner das Heil erlangen. Manche Christen sagen das ja, manche Christen sagen, Gott ist so ein Gentleman. Also wir sind uns selbst überlassen, wir müssen kämpfen. Wir haben einen freien Willen. Und es könnte natürlich sein, dass wir uns auch wieder gegen Gott entscheiden. Das könnte ja sein. Und wenn das so ist, dann akzeptiert Gott das. Und dann gehen wir notfalls am Ende verloren. Das sagt Paulus nicht. Nein, Gott hat das Werk angefangen und er wird es auch wieder vollenden. Wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Auslegungen. Es wird unterschiedlich verstanden. Die einen sagen, wie gesagt, Paulus will sagen, dass er vom Tod gerettet wird. Andere verstehen das so, dass es um sein Seelenheil geht. Ich möchte das nicht weiter vertiefen, sondern auf den zweiten Punkt kommen, wo es nämlich um die Frage geht, was ist für Paulus das Entscheidende? Ich möchte nochmal Vers 19 vorlesen und dann auf Vers 20 kommen. Also ich weiß, dass das zu meiner Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch gepriesen wird. Also was macht Paulus jetzt hier? Paulus lenkt den Blick von sich weg auf Christus. Das Entscheidende für Paulus ist nicht, wie es ihm geht, also wie seine Gesundheit ist, wie seine körperliche Verfassung ist, wie seine Laune ist, wie sein Empfinden ist, auch nicht sein Erfolg, auch nicht seine Arbeit, sondern Paulus verweist auf Christus. Er sagt, seine Hoffnung und Erwartung ist eines, dass Christus verherrlicht wird. Ich habe das schon mal zitiert, im kleinen Westminster Katechismus heißt es in der allerersten Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und diese Frage wird natürlich heute völlig unterschiedlich beantwortet. Und da heißt es in diesem Katechismus, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und das ist genau das, was Paulus macht. Er freut sich, er wird sich auch weiterhin freuen und er fordert die Philipper dazu auf, dass sie sich auch freuen sollen. Wir haben das bei der letzten Predigt gehört über den Philipperbrief, warum sich Paulus so freut. Da haben wir das ja gehört, er sitzt im Gefängnis, aber das Evangelium breitet sich aus, obwohl er im Gefängnis sitzt. oder besser gesagt, gerade weil er im Gefängnis sitzt, die Soldaten hören das Evangelium, andere Leute hören das Evangelium, weil Paulus im Gefängnis sitzt, andere Glaubensgeschwister werden ermutigt und da gibt es sogar Leute, die wollen Paulus schaden, aber selbst darüber freut sich Paulus, weil sie das Evangelium verkündigen. Und warum freut sich Paulus letztendlich? Weil dadurch, durch all diese Aktionen, Christus verherrlicht wird. Und wenn wir uns jetzt Vers 20 weiter anschauen, dann sagt Paulus, also er hofft darauf, er hat die Erwartung, dass Christus an seinem Körper hochgepriesen wird. Das ist ein bisschen erstaunlich, oder? Durch seinen Körper. Man könnte ja sagen, also dass wir Gott durch unseren Geist, durch unsere Seele, durch unseren Verstand verherrlichen sollen, das ist relativ einleuchtend, oder? Denken wir an das wichtigste Gebot, du sollst Gott lieben, mit was? Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Also auch mit unserem Denken. Paulus schreibt das ja mal an die Korinther. Seid nicht Kinder am Verstand, seid Unmündige bezüglich der Bosheit, aber am Verstand seid Erwachsene. Warum? Ja, weil wir Gott damit verherrlichen sollen. Aber was hat das jetzt mit unserem Körper zu tun? Was hat denn unser Glaube, was hat unser Christsein mit unserem Körper zu tun? Und wir haben hier ein eindrückliches Negativbeispiel, wo wir sehen, wie man es nicht machen sollte. Und das war bei den Korinthern der Fall. Paulus muss nämlich an die Korinther schreiben, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Unser Körper ist ein Tempel und deswegen gehört uns unser Körper nicht. Unser Körper ist nicht unser Eigentum. Wir können mit unserem Körper nicht machen, was wir wollen. Aber genau das haben die Korinther gesagt. Die haben gesagt, naja, was wir mit unserem Körper machen, das ist ja eigentlich egal. Weil das hat ja mit unserem Glauben nichts zu tun. Klar, du musst glauben, das Evangelium. Aber was ich jetzt mit meinem Körper mache, das ändert ja nichts an meinem Glauben. Und da war so ein Schlachtruf, alles ist mir erlaubt. Und da haben sogar Korinther gesagt, dass man sogar zur Prostituierten gehen kann. Die haben gesagt, das kann man ja ruhig mit seinem Körper machen, das ist doch nicht schlimm. Ne? So nach dem Motto, da darf man nicht so gesetzlich sein, da darf man nicht so engstirnig sein, nicht so dogmatisch. Das kann doch eigentlich jeder selbst entscheiden, was er mit seinem Körper macht. Das ist doch eigentlich Privatsache, oder? Und Paulus weist das knallhart zurück. Er sagt, nein, das geht gar nicht, das dürft ihr nicht, 1. Korinther 6. Denn Unzüchtige werden das Reich Gottes nicht erben. Da geht es nicht nur um das Denken, sondern auch um das Tun. Da geht es auch um den Körper, was man mit dem Körper macht. Und Paulus schreibt an die Korinther, solches sind etliche von euch gewesen, aber nun seid ihr reingewaschen und seid ihr abgewaschen. Der Körper ist nicht für die Unzucht, und jetzt kommt ein Gegensatz, sondern für den Herrn. Der Körper ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn, und der Herr ist für den Körper. Deswegen flieht der Unzucht. Und dann nennt er eben die Gründe, wer Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Körper. Das Problem daran ist, unser Körper gehört uns gar nicht, denn er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dann sagt Paulus, ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott, nicht nur mit unserem Geist, nicht nur mit unserem Denken, das natürlich auch, sondern auch mit eurem Körper. Und warum ist Paulus das so wichtig? Weil Gott verherrlicht werden soll. Kommen wir wieder zu unserem Abschnitt hier zurück, Vers 20. Bei Paulus ist das ein Positivbeispiel. Paulus sagt, er hofft darauf, dass mit seinem Körper Christus verherrlicht wird. Und dann heißt es weiter in Vers 20, durch sein Leben. Also verherrlicht wird alle Zeit, so auch jetzt. Dass Christus hochgepriesen wird an meinem Körper, sei es durch Leben, bis hierhin erstmal. Und dann Vers 21, da sagt Paulus, denn für mich ist das Leben Christus. Jetzt kann man sich aber natürlich die Frage stellen, ja Moment mal, Paulus ist ja im Gefängnis. Wie kann denn Christus verherrlicht werden, wenn Paulus im Gefängnis sitzt? Wir haben das beim letzten Mal gehört, das Evangelium breitet sich aus. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit Paulus? Wie verherrlicht er denn Christus im Gefängnis? Weil im Gefängnis zu sitzen, das kann ja eigentlich jeder, oder? Das kann ja auch ein Schwerverbrecher. Man verherrlicht doch nicht Christus, wenn man einfach nur im Gefängnis sitzt, oder? Was macht denn Paulus eigentlich die ganze Zeit im Gefängnis? Wie soll das zur Verherrlichung dienen? Und Paulus sagt es uns, was er im Gefängnis macht. Er sagt zum Beispiel, dass er betet, Vers 3. Er dankt Gott für die Philipper. Er betet für die Philipper, er macht Fürbitte. Er liebt die Philipper, das sagt er ihnen auch. Er ermutigt die Philipper. Er ermahnt die Philipper. Er ruft sie zur Demut auf. Er malt ihnen Christus vor Augen, das ist dann das zweite Kapitel. Er ruft sie dazu auf, dass sie kämpfen sollen. Er warnt die Philipper vor den Feinden des Kreuzes. Und am Ende bedankt er sich. Warum macht er das alles? Warum schreibt er ihnen diesen Brief? Nun letztendlich, weil er Christus damit verherrlichen will. Und deswegen kann er sogar im Gefängnis Christus verherrlichen. Und dann können wir auch verstehen, wenn Paulus das so schon sagt, in Vers 21, denn für mich ist das Leben Christus. Also mein Lebenssinn ist Christus. Und eigentlich kann man es gar nicht besser auf den Punkt bringen, oder? Für Paulus gibt es nur einen Wunsch, das ist Christus, und alles muss sich daran messen lassen. Das Entscheidende für ihn ist nicht seine Arbeit, nicht sein Erfolg, sondern nur Christus allein, dass Christus verherrlicht wird. Aber er sagt dann in Vers 20 noch etwas anderes, ganz am Ende. Und zwar sagt er da, also er hat die Erwartung und die Hoffnung in aller Freimütigkeit, dass Christus gepriesen wird durch sein Leib, durch sein Leben oder durch seinen Tod. Nicht nur durch sein Leben, sondern sogar durch seinen Tod. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie soll denn Christus durch seinen Tod verherrlicht werden? Denn Paulus sagt an einer anderen Stelle an die Korinther, 1. Korinther 15, als letzter Feind wird der Tod beseitigt, also er bezeichnet den Tod als Feind. Paulus sagt nicht, der Tod, das ist unser Freund und Helfer, sondern er sagt, der Tod ist böse, der Tod ist unser Feind. Aber wenn der Tod böse ist, wie kann dann der Tod zur Verherrlichung Christi dienen? Das ist doch seltsam, oder? Aber Paulus erklärt es uns in Vers 23, da sagt er, mich verlangt danach, aufzubrechen. Also, mich verlangt danach zu sterben und bei Christus zu sein. Warum? Weil das viel besser wäre. Und so kann er in Vers 21 sagen, für mich ist das Leben Christus und das Sterben ist für mich Gewinn. Warum ist das für ihn Gewinn? Weil sich Paulus danach sehnt, bei Christus zu sein, in der ewigen Herrlichkeit. Denn dort wird es keine Tränen mehr geben, es wird dort auch keinen Tod mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, kein Geschrei, kein Schmerz und es wird auch keine Sünde mehr geben. Und Paulus kann dann Gott loben in aller Ewigkeit ohne jede Sünde. Und Paulus sagt, ja, was Besseres kann es nicht geben, das wäre mein Gewinn, wenn mir das geschehen sollte. Paulus sagt also nicht in Vers 20, dass ihm das egal ist, ob er lebt oder stirbt. Man könnte das erst so verstehen, dass er sagt, naja, Christus soll verherrlicht werden. Eigentlich ist es egal, ob ich lebe oder sterbe. Christus wird ja so und so verherrlicht. Nein, Paulus sagt, wenn ich sterbe, wäre das sogar besser. Das wäre das Beste, was mir passieren könnte, weil dann bin ich bei Christus. Was will ich mehr? Man könnte jetzt eigentlich Schluss machen mit diesem Satz, weil er so eindrucksvoll ist. Aber wir können uns natürlich die Frage stellen, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Wie sieht das bei mir aus und wie sieht das bei dir aus? Ist Christus unser einziger, höchster, wichtigster Lebenssinn? Ist das unsere größte Hoffnung, unser höchstes Ziel, unsere eigentliche Motivation? Natürlich kann man jetzt antworten, sich so einen Gedanken denken, naja, das ist eigentlich eine blöde Frage, oder? Weil keiner von uns wird ja sagen, Christus, nö, Christus ist mir eigentlich unwichtig. Christus interessiert mich nicht. Wir sind ja Christen. Natürlich würden wir sagen, Christus, ja, das ist mein Lebenssinn, natürlich. Natürlich würden wir das sagen. Aber ist das wirklich so? Wir haben das heute in der Gesetzeslesung gehört, das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Klar, wir sollen niemanden anbeten außer Gott allein. Aber wenn wir mal daran denken, was Jesus in der Bergpredigt sagt, Matthäus 6, Vers 24, wir kennen das alle, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, aber bleiben wir mal dabei. Es ist nicht so, dass wir zur Bank gehen, das Geld abheben und das Geld anbeten und uns niederwerfen. Das machen wir normalerweise nicht. Aber die Frage ist, wie wichtig ist uns zum Beispiel das Geld? Nun brauchen wir alle Geld, wir verdienen es, wir geben es aus, wir sparen es auch, das ist völlig okay. Aber die Frage ist, ist es Geld für mich das Höchste und das Wichtigste? Oder führt es dazu, dass Gott verherrlicht wird? Dass ich Gott die Ehre gebe, die ihm zusteht? Und das heißt ganz konkret, bin ich bereit zu spenden? Und wenn ja, wie viel bin ich bereit zu spenden? Nehmen wir ein anderes Beispiel. Paulus schreibt an die Philipper, ja, an die Epheser schreibt er, dass wir die Zeit nutzen sollen. Dass wir weise mit unserer Zeit umgehen sollen. Nun ist es so, dass wir zum Beispiel auch Hobbys haben dürfen, das ist völlig okay, das ist völlig in Ordnung, wir haben unsere Pflichten, wir haben unsere Arbeit, die wir machen müssen. Aber es gibt Christen, die haben als Hobby zum Beispiel die Gartenarbeit, das ist an sich auch okay. Die haben, wie gesagt, ihren Beruf, ihre Familie, aber die sind so viel mit ihrem Garten beschäftigt, dass sie gar keine Zeit mehr haben, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und das ist dann ein Problem. Das Problem ist nicht, dass man im Garten ist, dass man sich damit beschäftigt. Das Problem ist nur, wenn es dazu führt, dass man keine Zeit mehr hat, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Und das Problem ist dann, dass man Gott nicht die Ehre gibt, die ihm zusteht. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir die Harmonie. Paulus nennt die Freundlichkeit und die Sanftmut sogar als Früchte des Geistes. Und er bezeichnet sogar Freundlichkeit als eine Eigenschaft Gottes. Paulus sagt auch, dass wir zueinander freundlich sein sollen. Wir werden in der Bergpredigt dazu aufgefordert, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wir sollen weise sein gegenüber Nichtchristen. Wir sollen auch keine Perle vor die Säue schmeißen, sagt Jesus mal in der Bergpredigt. Also wir sollen das Evangelium nicht denen verkündigen, die nur darüber lästern. Aber auf der anderen Seite sollen wir auch keine Menschenfurcht haben. Paulus schreibt das mal an Timotheus, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir müssen uns die Frage stellen, ist das für uns nicht oft eine große Gefahr, dass es uns wichtiger ist, was unsere Arbeitskollegen, was unsere Mitmenschen generell über uns denken, dass uns das wichtiger ist als das, was Gott über uns denkt? Denken wir an das, was wir in Johannes 12 lesen. Da waren einige der Obersten, die an Jesus glaubten, aber sie bekannten ihn nicht. Sie glaubten an Jesus, aber wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Wir haben das sogar bei Petrus. Selbst bei Petrus war das so. Der hat mit den Heidenchristen ganz normal gegessen. Dann kamen die Judenchristen und dann hat er geheuchelt. Also dann hat er so getan, als wenn er nicht mit denen gegessen hätte, hat sich dann so zurückgezogen, weil er Angst vor den Judenchristen hatte. Und diese Angst war größer als die Furcht, als die Gottesfurcht. Unsere Frage ist, wenn Jesus unser Lebenssinn ist, also wenn wir sagen, dass das für uns das Höchste ist, dann muss sich alles daran orientieren. Und dann müssen wir Gott mehr fürchten als die Menschen. Ja, man könnte jetzt mit Vers 21 sehr gut schließen. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Aber Paulus macht dann weiter in Vers 22. Dann sagt er ja, dass er gar nicht weiß, was er wählen soll. Oder was er wünschen soll. Er weiß es nicht, sagt er. Obwohl er ja gesagt hat in Vers 23, er hat das Verlangen aufzubrechen, also zu sterben. Er hat das Verlangen, bei Christus zu sein. Und er sagt ausdrücklich, das wäre auch viel besser. Ganz klare Aussage. Aber trotzdem ist Paulus hin und her gerissen. Er sagt trotzdem, ich weiß aber nicht, was ich mir wünschen soll. Soll ich sterben oder leben? Er weiß es nicht. Er ist ein bisschen hin und her gerissen. Und das ist eigentlich erstaunlich, oder? Warum sagt Paulus nicht einfach, naja, das Beste ist, dass ich jetzt sterben kann, also wünsche ich mir das und dann ist gut. Und hoffe ich darauf, dass ich endlich sterben kann. So wie bei Hiob, der sich das auch gewünscht hat. Warum ist Paulus da so hin und her gerissen? Das ist umso erstaunlicher, weil Paulus sagt ja im dritten Kapitel, Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Und er sagt im dritten Kapitel, ja, er wurde beschnitten, er ist ein Israeli aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer, ein Pharisäer. Und dann sagt er, aber für mich ist das alles nur Schaden, das ist alles nur Dreck. Das ist nichts wert im Gegensatz zur alles übertreffenden Erkenntnis Christi, wie er das nennt. Das sind beeindruckende Worte, aber wenn Paulus das so sieht, was hält ihn dann eigentlich noch zurück auf dieser Welt? Warum sagt er das in Vers 22? Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Ich werde von beiden bedrängt. Was ist daran für Paulus so schwer? Und auch das erklärt uns Paulus, auch in Vers 22. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu furchtbarer Wirksamkeit, also wenn ich weiterlebe und mir das die Gelegenheit gibt, dass ich noch gute Dinge tun kann, gute Werke tun kann, dann weiß ich nicht, was ich wählen soll, weil ich von beiden bedrängt werde. Einerseits verlangt mich danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein. Ja, das wäre viel besser. Aber, und dann kommt es in Vers 24, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Es ist nötiger, dass ich noch bei euch bleibe. Und das ist wieder interessant, dass Paulus von sich selbst weglenkt. Es geht nicht um ihn, sondern es geht jetzt um die anderen. Das schreibt er auch im zweiten Kapitel. Tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Und das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Sprüche, die Paulus hier von sich gibt, sondern Paulus ist hier wirklich ein Vorbild. Paulus ist keiner, der nur an sich denkt. Also Paulus ist kein islamischer Selbstmordattentäter, der jetzt sagt, okay, dann sprenge ich mich in die Luft und dann bin ich bei meinen 72 Jungfrauen und dann sprenge ich noch ein paar andere mit in die Luft. Das sagt Paulus nicht. Er sagt, nein, es geht jetzt nicht um mich, sondern es geht auch um die anderen. Und es ist besser für die anderen, wenn ich noch hier bleibe. Und deswegen wünsche ich mir das auch. Und ich bin mir sicher, ich bin davon überzeugt und ich weiß es sogar, dass ich noch bei euch bleiben werde. Und dann sagt er auch, warum, also was er dann, warum er bleiben soll, was da seine Aufgabe ist. Er sagt in Vers 25, dass er den Philippern helfen will, dass ihr Glaube Fortschritte macht, dass ihr Glaube gefördert wird. Und diese Förderung, die hatten wir schon mal in Vers 12. Da hat Paulus ja geschrieben, ich will aber, dass ihr wisst, dass was mir geschehen ist, also dass ich jetzt im Gefängnis sitze, das hat zur Förderung des Evangeliums geführt. Also dass sich das Evangelium ausbreitet. Und jetzt sagt er wieder in Vers 25, er will die Philipper in ihrem Glauben fördern. Also dass sie in ihrem Glauben wachsen. Und das Interessante ist, das ist ja bei den Philippern, das ist ja jetzt keine große Problemgemeinde, wo es jetzt schwerwiegende Irrlehren gibt. Bei den Korinthern wird man das verstehen, ne? Also dass die Korinther am Glauben wachsen müssen, das ist naheliegend. Paulus schreibt das in 1. Korinther 3. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen. Also knallhart. Er sagt, ihr seid fleischlich, ihr seid nicht geistlich, ihr seid unmündig. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, weil ihr sie nicht vertragen könnt. Ihr könnt sie auch jetzt nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Also da sagt Paulus zu den Korinthern, ihr seid eigentlich noch kleine Babys, ihr habt noch einen Schnuller, ihr spielt noch mit Barbiepuppen, ihr seid nicht erwachsen und ihr müsst erstmal erwachsen werden. Man kann das ja auch verstehen, da geht es drunter und drüber, es gibt Eifersucht, es gibt Streit, es gibt Spaltungen. Dann sagen manche, es gibt keine Auferstehung der Toten, manche haben keine Erkenntnis Gottes. Da kann man das verstehen. Die Korinther müssen im Glauben wachsen. Aber warum denn eigentlich die Philipper? Wir müssen uns klar machen, die sind ja in der Verfolgung. Also die Philipper, die haben jetzt keine Langeweile, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, sondern die haben große Probleme, die müssen leiden. Haben die da eigentlich nicht andere Sorgen, als dann noch in der Erkenntnis wachsen zu müssen? Wäre das nicht eher eine Aufgabe in der ruhigen Zeit, wenn man Zeit hat, wenn es einem gut geht? Aber nicht dann, wenn man verfolgt wird? Aber Paulus sagt zu ihnen, gerade wenn man leiden muss, ist es umso wichtiger, dass man im Glauben wächst, dass man in der Liebe zunimmt. Warum ist das so wichtig? Das hatten wir in Vers 10. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Das hat Paulus ja auch an die Thessalonicher mal geschrieben. Prüfet alles und das Gute behaltet. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und das ist eine Aufforderung, die gilt immer, immer und überall, aber gerade in der Verfolgung. Und es ist auch interessant, dass Paulus sogar den Timotheus dazu auffordert, dass der Timotheus Fortschritte machen soll, dass der Timotheus in der Erkenntnis wachsen soll. Und Timotheus ist ja nun einer, der kennt die Schriften von Anfang an, seit er ein kleines Kind ist. Timotheus ist ja kein Neubekehrter, wo Paulus sagt, hier, du bist jetzt gerade zum Glauben gekommen, jetzt musst du sehen, dass du auch mal wächst. Nein, er sagt es sogar zu Timotheus. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, gilt diese Aufforderung nur für Theologen, für Älteste, für Pastoren, die hier halt gerade predigen? Ist das mehr was für Freaks, für die Elite? Und dann müssen wir uns daran erinnern, was Paulus in Vers 1 geschrieben hat. Dieser Philipperbrief richtet sich an alle Heiligen. Also nicht nur an die Ältesten, sondern an alle Christen. Und weil sich der Philipperbrief an alle Christen richtet, können wir uns auch alle angesprochen fühlen. Das heißt, wir alle sollen Fortschritte im Glauben machen. Wir alle sollen wachsen. Wir sollen in der Liebe wachsen und wir sollen in der Erkenntnis wachsen. Und deswegen ist es so schön, deswegen ist es so gut, dass wir diesen Philipperbrief jetzt vor uns haben, dass wir darüber Gedanken machen können, uns Gedanken machen können, was Paulus geschrieben hat, was Petrus geschrieben hat, was die anderen geschrieben haben. Das ist alles wunderbar und schön und gut. Und es ist auch schön, dass wir hier jeden Sonntag eine Predigt haben. Aber es gibt ein Problem. Das Problem ist, dass wir alle nur Menschen sind und weil wir Menschen sind, machen wir alle Fehler. Jakobus sagt, wir alle verfehlen uns viel. Und das Problem ist, dass wir Fehler machen, gilt natürlich auch für uns, die wir hier vorne stehen. Wir wollen natürlich das Wort Gottes auslegen und wir bemühen uns dazu, aber natürlich kommen auch unsere menschlichen Gedanken hier rein. Und das Problem von unseren menschlichen Gedanken ist, dass sie nicht vollkommen sind. Die Bibel, das Wort Gottes, ist vollkommen, aber wir sind es nicht. Und weil das so ist, ist es so wichtig, dass jeder Einzelne von uns das lernt zu prüfen. Alles zu prüfen und nun das Gute zu behalten. Und das gilt auch für Predigten. Also, dass man nicht einfach nur da sitzt und alles schluckt, was der da vorne sagt, sondern dass man sich immer die Frage stellt, ist das, was der da sagt, eigentlich biblisch? Aber damit man das machen kann, ist es natürlich wichtig, dass man sich in der Bibel gut auskennt. Sonst kann man es nicht prüfen. Paulus sagt zu den Philippern ziemlich am Ende, im 4. Kapitel: Im Übrigen, meine Brüder, alles, was wahrhaftig, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes gibt, darüber denkt nach. Aber bis man das machen kann, damit man das machen kann, muss man erstmal prüfen, was überhaupt das Gute ist. Man muss erstmal unterscheiden können, was ist eigentlich gut und böse, was ist eigentlich richtig und falsch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bereit sind, im Glauben zu wachsen und dass wir alle bereit sind, selbstständig in der Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Also das ist eines, was Paulus machen will. Er möchte die Philipper im Glauben fördern. Und dann, und damit komme ich zum Schluss, sagt Paulus, dass er ihnen auch helfen will in der Freude. Paulus hat das ja geschrieben, dass er sich selbst freut und er möchte, dass die Philipper sich auch freuen. Und es geht ihm jetzt nicht um irgendeine Freude, weil man kann sich ja über alles Mögliche freuen. Man kann sich darüber freuen, dass Bayern München deutscher Meister wird. Man kann sich darüber freuen, dass Deutschland Weltmeister wird. Paulus geht es aber um eine Freude, die ein festes Fundament hat. Etwas, was ewig ist, etwas, was niemals vergeht. An die Korinther hat Paulus mal geschrieben, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Und weil es ein fester Grund ist, der immer derselbe bleibt, der sich nie ändert, deswegen können wir auch eine langfristige, eine tiefe und eine ehrliche Freude haben, egal was wir für Umstände haben. Und das möchte Paulus, dass das bei den Philippern mehr wächst. Und so kann Paulus dann sagen, in Vers 21, mein Leben, das ist Christus, alles soll sich danach ausrichten und sogar mein Sterben, das ist mein Gewinn. Und damit wir das auch sagen können, aus ganzem Herzen, ganz ehrlich und ganz konsequent, müssen wir darum beten, dass Gott uns die Kraft und den Wunsch dafür gibt. Gott helfe uns dabei. In Jesu Namen. Amen.